Das heisst, die haben nicht ein ausgeglichenes Hormonzusammenspiel. Und in diesem Zusammenhang kann das heissen, dass man ja, vielleicht kein Kind bekommen kann. Das heisst, die das vielleicht kennen, PCOS, das ist ein Syndrom, das recht verbreitet ist in Europa. Man geht heute davon aus, dass jede 10. Frau davon betroffen ist. Und damit verbunden ist eigentlich ein unregelmäßiger Zyklus. Bei mir hat das geheißen, kein Zyklus. Und eben Zysten, die man mit Eierstöcken hat. Und das bedeutet eben, dass man vielleicht kein Kind bekommen kann.
Bist du dann schon Christ gewesen? Was hat das in dem Fall mit deinem Glauben gemacht?
Ja, also ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. So mit 17 hatte ich dann so eine Glaubenskrise. Aber das war 2 Jahre später. Also mit 19 habe ich die Diagnose bekommen. Und in diesem Sinn bin ich in diesem Moment eigentlich im Glauben gestanden. Und ich habe deshalb jetzt nicht Gott in Frage gestellt oder so. Ich glaube, ich habe auch noch nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe gedacht, das ist ja noch weit, weit weg. Mhm. Und hat ja nicht so viel jetzt mit meiner damaligen aktuellen Lebenssituation zu tun. Und darum habe ich das eigentlich auch gar noch nicht so wahrgenommen. Das ist erst viel später gekommen. Also erst, als wir dann geheiratet sind und ich gemerkt, das ist doch nicht so einfach. Und ich sehe viel plötzlich schwangere Frauen oder Frauen mit Babys auf dem Arm. Dann ist es schwierig geworden. Und dort habe ich gefragt, Gott, warum ich und nicht jemand anderes?
Das kann ich gut nachvollziehen. Also wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Du warst eine junge Frau. Jung, wunderschön. Da kommt die Zeit, wo man sich verliebt. Du auch.
Ich denke dem Rückbildungskurs wieder an dich, gell?
Genau, mach das. So Perspektiven, sich zu verlieben und das im Hinterkopf noch zu wissen. Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, also ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich den Tobi kennenlernen konnte.
Hast du es dann gesagt?
Ja, ich habe es ihm gesagt.
Von Anfang an?
Ja, ziemlich am Anfang. Mhm. Weil ich ja nicht eine Beziehung eingehen wollte, die ja, irgendeiner vor die Frage kommt und er das nicht weiss. Und ich habe ja auch nicht gewusst, was es bedeutet. Mhm. Und ich habe gefragt, du, eben, wie wäre das für dich, wenn wir kein Kind könnten haben, wärst du trotzdem bereit, mit mir zusammen zu sein? Und ich fand ja.
So schön.
Glück gehabt.
Ja, das ist wirklich ganz etwas Besonderes. Und dann heiraten, zusammen durch das durchgehen und immer noch nicht recht wissen. Also wir wissen ja jetzt alle schon, wie es rausgekommen ist, aber ihr habt ja das nicht gewusst. Wie lange sind ihr jetzt geheiratet schon?
Also wir sind jetzt 9 Jahre geheiratet.
Also 9 Jahre, es ist nicht einfach nur schnell ein paar Monate. Was hat denn dir oder euch, was hat euch geholfen, die 9 Jahre mit dem Wissen Beziehung zu bauen?
Also es ist natürlich schon nicht so gewesen, dass wir jetzt 9 Jahre den Kinderwunsch gehabt hätten, weil wir haben gewusst, wir wollen zuerst unser Studium abschliessen, unsere Ausbildung und erst dann Kind. Aber nachher ist es aktueller geworden. Ich habe ja auch während dieser Zeit immer Hormone müssen nehmen. Und alle, die wissen, was Hormone mit einem machen, die wissen, also alle Frauen und Männer wahrscheinlich auch, die wissen, dass es vielleicht nicht ganz einfach ist. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung, also immer die Hormontherapie zu haben. Und dann auch eine Operation, die ich 2016 hatte. Und die eigentlich auch helfen sollte, dass der Kinderwunsch sich erfüllt, aber es nichts gebracht hat. Und das waren die schwierigen Momente gewesen. Und in diesem Moment hat es sicher geholfen, dass wir Leute um uns gehabt, die gewusst haben um unsere Situation und die gebetet haben. Auch Leute von hier. Danke vielmals. Und ich glaube, das war dann in dem Moment da, wo uns geholfen hat. Und wir haben uns dann auch angefangen, auseinandersetzen, wie wäre es mit Pfleckkind oder Adoptivkind. Zu lernen, das anzunehmen, dass vielleicht der Wunsch, den wir haben, nicht in Erfüllung gehen könnte. Ja. Genau, dass Gott eigentlich entscheidet, wenn wir ein Kind haben oder nicht mehr.
Das wird ganz bewusst ihm zurück in seine Hände legen. Ja. Du hast mir gesagt, dass Gott in dem Neujahrsgottesdienst vor 2 Jahren ganz deutlich zu dir geredet hat. Erzähl uns, wie ist das gegangen? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, eben, das Lied ist gelaufen dann und ich habe es überhaupt nicht lesen gefunden, weil der Schluss ist ja eigentlich so, es sind 2 Menschen, die glücklich sind mit einem Baby. Und es war auch ein Jahr nach meiner Operation, die nichts gebracht hat. Und am Neujahrsgottesdienst richtet man sich so ein bisschen aus, was kommt. In dieser Situation dort war auch noch meine berufliche Situation, also berufliche Situation ist nicht einfach gewesen und ich habe mir eigentlich einen neuen Job gewünscht und es hat in dem Moment nicht so ausgesehen. Also es war so eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Und dann habe ich gefragt, ja Gott, aber schau, die haben ein Kind ungewollt, sie ist ungewollt schwanger geworden und wir wünschen es uns und das wird einfach nicht Realität. Ja, können wir nicht einmal ein Kind haben? Und ich habe das Gefühl, dass Gott dann sagt, doch, aber du musst noch ein bisschen Geduld haben. Und so viel Geduld habe ich ja dann doch nicht gebraucht. Also es ist 2 Jahre her. Und das zweite Erlebnis, das Gott auch noch zu mir geredet hat, das möchte ich auch erzählen für alle, die manchmal so Zeichen erleben und das Gefühl haben, oh, ist jetzt das eins gewesen oder nicht? Und in einer hoffnungslosen Situation sind, dass ihr an diesen Zeichen festhält, weil vielleicht bedeutet sie etwas. Das war vor einem Jahr ungefähr. Wir hatten K5-Training, so ein Leitertraining in St. Gallen. Und es ging um Prophetie gegangen und dass man Gottes Stimme hört. Und dann haben sie gesagt, probiert es doch einfach mal aus. Und an diesem Tag habe ich gedacht, okay, gut, mache ich mal. Und ich bin dann auf dem Heimweg im Kantonsspital St. Gallen vorbei. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, du wirst dieses Jahr ein Kind gebären. Also es war Februar 2019. Dann habe ich ausrechnen, okay, das heisst, ich müsste im Februar oder im März schwanger werden. Sonst geht es ja gar nicht. Und ja, im März bin ich nachher schwanger geworden.
Wow. Ja. Tobias, gell, du hast Milena auf dem Arm. Komm sie doch schnell zeigen. Also ein Wunder, das Gott tut in unserer Mitte. Ein wunderschönes Kind. Das kann unser Gott tun. Und es tönt immer so einfach, wenn man so zulässt und die Geschichte hört. Aber da hat es viele Tage darunter gehabt, wo wahrscheinlich gar nicht einfach gewesen sind. Wo man einfach durch muss und gleich festhalten, oh Gott, obwohl man nichts sieht, obwohl man nichts weiss. Aber dass er so zu dir geredet hat, das finde ich auch schön. Und ja, wir wollen doch einfach jetzt Gott noch danken. Oder ich möchte ihm danken für uns alle, dass er euch das Wunder gegeben hat.
Merci.
Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen danken, dass du Rahel vom ersten Tag an in ihrem Leben gekannt hast. Du hast sie dort gesehen, wo sie die schwierige Diagnose bekommen hat. Und du hast sie all die 9 Jahre in ihrer Ehe gesehen, wo der Wunsch mal stärker, mal wieder schwächer war. Du hast sie nicht losgelassen. Und dass sie jetzt dafür das Kind haben, da will man einfach sagen, Gott, das ist ein Wunder, das du tun hast und dir dafür danken. Danke von ganzem Herzen für die Milena, die jetzt einfach bei der Rahel und beim Tobias sein darf und bei ihnen aufwachsen. Wir bitten dich, dass du sie segnest als Familie und ja, ihnen einfach sie weiterhin begleitest an jedem von diesen Tagen, wo sie drinstehen, dass sie mit dir unterwegs sein können. Amen.
Es hat mich gerade bewegt, das zu hören, was Gott da hat, das Wunder. Und es ist nicht einfach eine Geschichte vorne, sondern es ist ein Wunder von Gott, das er da geschenkt hat. Und das sind so Momente, wo ich auch bete jetzt heute Morgen, dass du ganz persönlich in deinem Leben, wo du stehst, auch kannst erleben, dass Gott eine Realität ist. Gott ist mit dir, Immanuel. Gott wird dich nie allein lassen oder loslassen oder er ist weg. Und ich bete, Jesus, dass du heute Morgen jedes Einzelne, das du siehst, Angesicht zu Angesicht, du bist da, Gott. Du siehst und weißt, wo er steht, wo sie steht, wie es ihm geht, wie es ihr geht. Und wo er vielleicht auch selber wünscht, dass du ein Wunder schenkst. Vielleicht gerade in Bezug auf auch Kinderlosigkeit oder was auch immer, du Gott. Du bist da, du bist der lebendige Gott. Und wir wollen auch heute Morgen von dir Grosses erwarten. Berühre unsere Herzen. Mach uns offen für dein Wirken, Heiliger Geist. Amen. Ich steige mit dem Text ein aus Offenbarung 21. Da steht, dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Ich glaube, für manche, wenn man so den Text anhört, für manche, die im Leiden sind, gibt es keine bessere und praktische Hilfe als Hoffnung. Und nichts macht Leid so unerträglich, als wenn die Hoffnung nachlässt, wenn die Hoffnung verschwindet und nicht mehr rum wäre. Auf der letzten Seite der Bibel finden wir die endgültige Hoffnung, die wir jetzt auch gelesen haben, eine neue materielle Welt, wo es kein Leid mehr gibt, wo alle Tränen abgewischt sind, abgetrocknet, weg. Eine lebendige Hoffnung, die das Leben verwandeln kann. Und ich habe das letzte Mal betont, dass wir Jesus vertrauen können, dass er unser Leben auf ein gutes Ziel hinführt. Das macht er auch heute Morgen. Er wird dein Leben auf ein gutes Ziel hinführen. Was immer auch irritierend oder beunruhigend passiert, Gott will. Und jetzt musst du gut hören, Gott will, Gott kann und Gott wird dafür sorgen, dass letztlich einmal alles gut wird. Und ich bin mir bewusst, solche Aussagen können floskelhaft tönen. Und trotzdem, das ist Botschaft von der Bibel, einmal soll alles gut werden. Gut wie am Anfang, wo Gott die Welt aus dem Chaos emporgehoben hat, wo er den Himmel, die Erde, alles Leben und den Mensch geschaffen hat und dann zum Schluss gekommen ist und siehe, es war alles gut. Sehr gut. Doch dann fängt der Mensch an, mit seiner Sünde so viel von dem Guten zu zerstören. Und weisst was? Und Gott fängt wiederum an, die Scherben einzusammeln und die verletzte Schöpfung zu heilen. Das Reich Gottes wieder mal vollendet sein, ja. An dem Tag, auf das wir Christen erwartungsvoll zugehen, der Tag, an dem Christus wiederkommt, dann wird alles gut. Auch das, was über die Jahre in unserem Leben, in deinem Leben unklar, ungelöst, unbefriedigend, notdürftig, unvollkommen, geheimnisvoll und irritierend geblieben ist. Und das Wissen und die Vollendung dieser Ewigkeit, die Ewigkeitsperspektive, ist zu allen Zeiten, besonders natürlich für die notleidenden Menschen, eine starke Ermutigung gewesen. In der Bibel richtet Gott selber die Perspektiven aus, damit wir trotz ungelösten Fragen und Situationen eben den Mut nicht verlieren. Ein eindrückliches Beispiel dafür finden wir in der Offenbarung von Johannes, im letzten Buch der Bibel. Und die Offenbarung hat einen besonderen Stil, den niemand sonst im Neuen Testament, wo man findet, man nennt gewisse Abschnitte in diesem Buch, dem sagt man Zwischenspiel. Was ist damit gemeint? Ich muss kurz ausholen. Die Offenbarung ist an Menschen gerichtet, die enorme und schweres Leid erlebt haben, weil sie an Christus geglaubt haben. Was sie durchmachen, erschüttert ihr Vertrauen zu Gott. Und der Johannes, der einen Einblick in die Hintergründe von dem Leid bekommen hat, hat die Aufgabe gehabt, diesen angefochtenen Christen, Menschen, drei Sachen zu zeigen. Erstens, da und dort wird auf dieser Welt noch viel schwereres Leid passieren, als ihr jetzt gerade da erlebt. Und das Zweite, verliert nicht den Mut. Verliert nicht den Mut in dieser Situation. Gott kann euch stärken und euch die nötige Ausdauer geben. Und das braucht es in diesen Situationen, Ausdauer dran zu bleiben, damit ihr in dieser Not näher bei Gott bleiben könnt. Und drittens, wer wie ihr so viel Schweres erlebt, der soll wissen, es kommt der Tag. Es kommt der Tag, dem Gott all das Morden, Leid, Sterben und Trauer ein Ende. Er wird ein Ende setzen. Es kommt der Tag, an dem er das Recht und Gerechtigkeit wiederherstellt und alle Wunden heilt. Um denen Hoffnung und Perspektive zu geben, die sich inmitten vom Leid, Verfolgung, Katastrophen als Spielball von unkontrollierten Mächten fühlen, baut jetzt der Johannes also in dieser Beschreibung, in seiner Beschreibung von schwierigsten Ereignissen eben das erwähnte Zwischenspiel. Aber was sind sie und zu was dienen sie? Sie sind eine Art stärkende, erfrischende Verschnaufpause auf einem anstrengenden Berg durch, kann man sagen. Sie unterbrechen den Bericht über all die schweren Sachen, wenn man so die Offenbarung liest, oder? All das Schwere, was auf der Erde passiert, und geben für einen kurzen Moment einen Blick in den Himmel und der Himmel reißt sich auf. Sie geben einen Einblick in die Zukunft, in die Zeit, wo alles Schwere endlich durchgestanden und vorbei sein wird. Und sie zeigen, dass die heute noch verzweifelt sind, leiden und ungerecht behandelt werden, einmal bei Gott sicher am Ziel sein werden. Und eines von diesen Zwischenspielen finden wir in Kapitel 7. Es kommt in einem Text vor, mit drin von Leid, Not, Zerstörung, Verfolgung. Auf einmal sieht Johannes in Zukunft voraus in die Zeit, wenn alles Schreckliche, Vergangenheit sein wird. Und was er dort sieht, hören wir mal hier.
Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung, Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten: Weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es bestimmt. Da antwortete er mir: Sie kommen aus Verfolgung, aus Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem heiligen Tempel. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen und sie beschirmen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sengende Hitze wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen.
Wow, oder was für ein Ausblick, was für ein Trost. Und das ist genau so das Zwischenspiel. Eine Hoffnung für alle, die auf der Erde alle ihre Hoffnung vielleicht haben müssen begraben. Es kommt ein Tag, an dem alles gut sein wird. Ein Tag, an dem zwar nochmal brüllt wird, ein allerletztes Mal, weil Gott selber dann Tränen vom Leid abputzt. Und das Zwischenspiel ermöglicht es mit in dieser Beschreibung von schwersten Umständen eben so eine Verschnaufpause. Es tut dort genau die Hoffnung aufrichten, wo die Lebensumstände das letzte Vertrauen zu Gott immer wieder rauben möchte. Und möglicherweise, ich weiss nicht, wo du stehst, möglicherweise siehst du, wenn du vielleicht auf dein Leben schaust, nichts anderes als unerfüllte Träume. Düstere Aussichten, wenn du so ins 22 schaust. Und falls dein Vertrauen durch deine Lebensumstände besonders herausgefordert ist, dann ist das da, die Perspektive, die Hoffnung, die ich dir auch heute Morgen schenken möchte. Ich möchte dich jetzt für einen Moment einladen in das Zwischenspiel aus Offenbarung 7 nochmal. Wir wollen einschauen in die kleine Vorschau, in den Trailer zu dem Himmel. Die Vorschau zeigt ein Ereignis, das vor uns liegt, vor dir liegt, eins, bei dem du mit dabei sein wirst. Das ist richtig gehört. Wo du dabei sein wirst, als Kind Gottes, wirst du dort dabei sein. Vielleicht, die wollen, mach einen Moment die Augen zu und versuchst es dir also mal bildlich vorzustellen, was wir da gelesen haben jetzt in Offenbarung 7. Siehst du dich dort? Zumindest unter den Frauen und Männern mit den weißen Gewändern, wo Palmenzweige in den Händen haben, haben wir gelesen in Offenbarung 7, haben wir jetzt gehört. Genau, da stehst du. Du bist wirklich dabei. Erkennst du dein eigenes Gesicht unter all diesen anderen Menschen? Siehst und hörst du dich, wie du mit kraftvoller Stimme Gottes Sieg besingst, wo du jetzt endlich erfährst, wie du Gott anbetest, befreit, entlastet, zur Ruhe kommst. Jetzt musst du gut zuhören, wenn der Älteste auf die Frage eine Antwort gibt, wer denn all diese Menschen hier sind. Es sind die, die aus der grossen Bedrängnis kommen. Es sind die Verfolgten, Vertriebenen, Verachteten, die Enttäuschten, die Missbrauchten, die Vergessenen. Menschen, die Schweres, Leidvolles, Zerbrochenes durchbuchstabiert haben. Für dich sind es Menschen wie du. Trotz all dem schreienden Unrecht hast du und alle mit denen, wo du da im Himmel zusammen bist, an Jesus festgehalten und bist ihm treu geblieben. Und jetzt wirst du belohnt. Du bist vor Gott. Voller Mitgefühl stillt er deinen Hunger und deinen Durst. Er lässt dich in seinem Schatten ausruhen. Und dann kommt Jesus und führt dich auf so himmlische Wiese, der Hirte, der seine Schafe und die besten Wiesen führt, wo der Himmel überhaupt zu bieten hat. Zu diesen frischen Quellen. Siehst du dich, wie du dort feierst, geniessest, entspannt und endlich frei bist, ohne Schmerz und Leid? Endlich aufatmen und wieder von Herzen lachen kannst. Siehst du deine Tränen, die dir vor Erleichterung überwältigt sind und Staunen über die Backen laufen? Hast du dich dort gesehen? Ich liebe das Zwischenspiel der Offenbarung. Sie macht so viel Mut, geben so tiefen Trost, macht so viel Hoffnung. Einmal wird alles gut. Am Ende wird sich das Rätsel lösen, auf dem wir immer wieder mal zerbrechen. Gott kommt zum Ziel, damit auch ich als Ziel und du natürlich auch bewahrt, geführt, wohlbehalten. Weißt du was, warum ist das eine so wichtige Botschaft? Botschaft für uns. Weil wir unser Leben in dem Spannungsbogen, den wir gesehen haben am Anfang, zwischen Offenbarung 1,3, wir müssen das mal nachlesen, und Offenbarung 21 erfahren, wo sich da auf dieser Welt trotz aller Hoffnung und Gebet nicht alles wunderbar zum Guten wendet. Auch nicht für uns Christen. Solange wir auf dieser Welt sind, wird das verzweifelnde Seufzen von dieser unvollendeten Schöpfung da und dort auch unsere Biografie begleiten, Römer 8. Und ich glaube, dass jede Erfahrung von Leid uns da erinnern wird, dass es eben eine Ewigkeit gibt. Ich glaube, es wäre dumm, nur für das Leben da in diesseits, im irdischen, weltlichen zu leben. Denn du bist für die Ewigkeit gemacht. Natürlich, einige Wunden werden geheilt. Halleluja. Von denen einen oder anderen Ort wird dich erlöst. Wow. Aber erst dort, erst am Ende dieser Zeit, wird wirklich alles gut sein. Und genau diese Perspektive ist auch darum so wichtig, weil sie die einzige Hoffnung ist, die an einzelnen Brandpunkten und Katastrophenszenarien von dieser Welt überhaupt noch treibt und bleibt. Natürlich sollen wir alles daran setzen, dass die Zeichen von dieser neuen Zeit, von dieser Gerechtigkeit schon da auf dieser Erde aufleuchten kann, einen Vorgeschmack von dem gibt, was Gott für uns bereit hat. Darum versorgen wir Hungernde, darum schauen wir für die armen Menschen, darum stiften wir Frieden zwischen Konfliktparteien. Darum beten wir mit Kranken um Heilung. Darum erwarten wir Wunder. Darum widersprechen wir korrupten und gewalttätigen Menschen. Darum pflanzen wir Bäume. Darum fördern wir erneuerbare Energie. Darum und, und. Manchmal aber bleiben uns im Angesicht von der Grösse von Not und Elend in gewissen Erdteilen und Lebensgeschichten die Worte einfach im Hals stecken. Manchmal müssen wir auch die grössten oder müssen auch die grössten Anstrengungen der Hilflosigkeit weichen, weil dem kein Mensch, keine Regierung gewachsen ist und so eine Not uns einfach manchmal überfordert. Aber was kann ich denn machen? Was bleibt mir denn noch zu sagen? Was bleibt dem Jugendlichen, der durch einen Unfall völlig entstellt ist? Was bleibt der verwundeten Seele von einer 13-jährigen Mädchen, die im Kriegsgebiet Tag und wochenlang vergewaltigt und geschlagen wird? Was sage ich dieser Frau, die ihren Mann mit 39 an Krebs verloren hat und jetzt ihren 20-jährigen Sohn beim Autounfall umkommt? Was sage ich meinem Nachbarn, der sich frühzeitig auf Ende Jahr pensionieren lassen hat? Endlich kann er das Leben ein bisschen entspannter angehen, so im Gespräch hinein. Und an Weihnachten seine Frau notfallmässig ins Spital hat müssen bringen, weil sie ihre Arme und Hände nicht mehr können bewegen. Solche Sachen gibt es jede Menge. Überall erleben Menschen ständig so etwas. Schicksalsschläge, die von einem Moment auf den anderen das Leben komplett umwirft. Was für eine letzte Hoffnung bleibt all diesen Menschen? Dir und mir. Wenn unsere eigene Welt zerbricht, unsere eigene kleine Welt manchmal, vielleicht schon bei kleineren Nöten und Leiden. Was dann bleibt, ist nur die eine Hoffnung. Gott hat versprochen, dass am Ende alles gut wird, gerecht, in Ordnung gebracht, wiederhergestellt, geheilt, zurückerstattet, ausgeglichen. Gut, wie es am Anfang gut war, wo Gott die Welt erschaffen hat und mit einem Glanz, wunderbaren Glanz überzogen hat. Einfach gut, sehr gut. Das ist Perspektive. Dem guten Ende zu trauen, dem guten Ende zu vertrauen, das ist manchmal unsere einzige und letzte Hoffnung. Trotzdem ist es eine gewaltige Hoffnung, die zumindest in dieser Dunkelheit immer wieder Licht und Trost einbringt in sein Leben. Und wenn mich beten lässt, Maranatha, komm Herr Jesus. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, an wer der Johannes das Buch von der Offenbarung geschrieben hat. Dass wir das immer wieder bewusst sind. An Menschen, die Schreckliches durchgemacht haben. Wir lesen in Vers 4, Kapitel 21, da steht Tod, Leid, Trauer, Schmerz und. Die Johannes-Offenbarung entstand gegen Ende des 1. Jahrhunderts, wo die Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian gewütet hat. Christen müssen mit anschauen, wie man ihnen die Häuser weggenommen hat, plündert hat, oder wie sie in die Arena geschickt worden sind und vor den johlenden Zuschauern von wilden Tieren zerrissen worden sind. Andere sind auf Holzpfählen aufgespießt worden, mit der Teer beschmiert und lebendig verbrannt. Das, genau das ist die Situation von den Lesern von dieser Johannes-Offenbarung. Und was gibt Johannes diesen Menschen mit auf den Weg? Damit sie nicht verzweifeln, damit sie nicht zerbrechen, damit sie nicht aufgehen auf dem Weg. Er gibt ihnen Hoffnung. Er gibt ihnen Hoffnung, die grösste Hoffnung, die man sich überhaupt denken kann. Eine Hoffnung auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Das gibt er ihnen mit, um dem Leiden zu begegnen. Und es ist eine historische Tatsache, dass es funktioniert hat. Und wir wissen, dass die Märtyrer von der ersten Kirche mit erhobenem Haupt immer wieder in den Tod gegangen sind. Sie haben Jesus-Lieder gesungen, während die Leute Bären sich zerrissen haben. Und was haben sie noch gemacht? Ihren Mörder vergeben. Je mehr Christen umgebracht worden sind, umso mehr ist die Kirche gewachsen. Warum? Weil die das miterlebt haben, wie die Christen in den Tod gegangen sind, sich gesagt haben, die Menschen haben etwas, das ich auch gerne hätte. Und was ist das gewesen? Eine lebendige Hoffnung. Menschen sind Hoffnungswesen. So wie du heute lebst, und jetzt musst du gut hören, so wie du heute lebst, ist absolut von dem geprägt, was du über deine Zukunft glaubst. Nochmal, was du heute, so wie du heute lebst, ist absolut von dem geprägt, wie du über deine Zukunft glaubst. Oder was du über deine Zukunft glaubst. Vor kurzem habe ich Geschichte über zwei Männer gelesen, wo beide in Gefangenschaft geraten sind. Kurz voran erfahrt der eine, dass seine Frau und Kind tot sind. Und der andere, dass seine Liebe lebt und auf ihn wartet. Es sind keine zwei Jahre vergangen und der erste Mann ist gestorben. Er hat sich aufgegeben. Der andere übersteht seine Gefangenschaft und hat letztlich nach 10 Jahren als freier Mann können heimgehen. Die beiden Männer sind rein äußerlich in der genau gleichen Situation gewesen, aber sie reagieren ganz unterschiedlich darauf, weil die Zukunft, die sie vor Augen hatten, unterschiedlich war. Der eine hat die Hoffnung, seine Liebe wiederzusehen, der andere nicht. Es ist der Blick in die Zukunft, der entscheidend dafür war, wie sie mit ihrer Gegenwart zurechtgekommen sind. Offenbarung 21 gibt uns eine Perspektive. Jetzt befinden wir uns noch in Offenbarung 20, in dem Spannungsfeld zwischen 1. Mose 3, eben der Bogen, und in der Offenbarung 21. Wir sind noch nicht dort, wo kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen mehr sein werden. Aber schon jetzt dürfen wir die Perspektive von dieser Hoffnung als Samen in unserem Herzen tragen. Aber schon jetzt dürfen wir immer wieder zeichenhaft, bewusst sage ich das, zeichenhaft etwas von dem angebrochenen Reich Gottes sehen und erleben. Kennst du die Hoffnung in deinem Leben? Kennst du die Hoffnung in deinem Leben? Hast du die Hoffnung in deinem Herz hinein? Trotz Schicksalsschlägen, trotz Aussichtslosigkeit vielleicht, wo dein Leben so, oder wo das Leben so mit sich bringt. Das Lied «Even If» ist ein Gespräch mit Gott, wo wir jetzt immer wieder gehört haben. Es drückt aus, wie wenig Antwort wir oft doch haben auf Schmerz, Umstände, Krankheit und Zerbruch. Und dass das in dem Leben wohl so bleiben wird. Der Sänger erinnert sich selber daran, dass er Gottes Güte und Treue und Kraft immer wieder erlebt hat. Und nur seine Gegenwart gibt ihm den Halt und die Hoffnung. Und so spricht er Gott neu sein Vertrauen aus. Und ich bete, dass du vielleicht auch heute Morgen neu dein Vertrauen kannst aussprechen. Auch wenn du das Gefühl hast, auf was soll ich denn noch vertrauen? Dein Fokus bestimmt letztlich deine Zufriedenheit. Konzentrieren wir unsere Kräfte und Anstrengungen auf das eine Ereignis vielleicht in unserem Leben, das so schwer ist. Das Leiden raubt dir, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, das Leiden raubt dir alle Kraft, den Schlaf, die Zufriedenheit, deine Hoffnung und. Oder fokussieren wir uns auf den einen, der alles vermag oder sogar unsere kühnsten Erwartungen übertreffen kann. Paulus hat in seinem Leben viel Hoch und Tiefs erlebt. Mangel und Überfluss, Niederlage und Erfolg, Krankheit und Kraft. In all dem hat er gelernt. Er hat gelernt, zufrieden zu sein, weil er sich entschieden hat, sein Leben nach dem einen auszurichten. Seine Erfahrung bringt er auf den Punkt in Philipper 4, wo er sagt, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Richte ich mein Leben auf den einen aus, dann kann ich in jeder Situation zufrieden und erfüllt sein mit der Hoffnung, egal ob der gewünschte Durchbruch kommt oder nicht. Für das bete ich in meinem Leben schon seit 14 Jahren in meiner Situation für so einen Durchbruch. Habe noch nicht erlebt. Aber genau in dem einen habe ich gelernt, zufrieden zu sein, weil ich mich entschieden habe, mein Leben nach dem einen auszurichten. Und machen wir es auch wieder Paulus. Leben wir unser Leben nicht für das eine, sondern für den einen. Und das gibt genau die Hoffnung. Die Hoffnung, da ist jemand, der gute Nachricht für uns Menschen hat. Er kennt deinen Schmerz heute Morgen. Er kennt deine Not, dein Leiden. Vielleicht deine Einsamkeit, deine Ängste, deine Sorgen, deine Verzweiflung, vielleicht auch deine Unzufriedenheit, deine Lebenssituation. Und es ist eine Tatsache. Jesus ist gekommen, um dort, wo keine Hoffnung mehr ist, dieser Welt die Hoffnung zurückzugeben. Johannes 8. Und so viel Negatives wird uns täglich über die Medien präsentiert. Wissen Sie das, wie wohltuend. Anders ist doch die Botschaft von dieser Hoffnung für dich und mich. Der Gott der Hoffnung, Römer 15, vertröstet nicht nur, sondern erweckt selber in uns eine Hoffnung, die sich als Realität in unserem Leben heilsam auswirkt. Der Gott der Hoffnung fordert uns nicht nur auf, Hoffende zu sein, Zähne zusammenzubeissen, im Leiden durchzuheben oder das Leid als grosse Lebenslektion anzunehmen. Das Leiden ist auch nicht nur eine Gemeinschaft mit dem leidenden Christus, sondern eben ein Ort der Hoffnung auf die Auferstehung. Es wird eines Tages alles gut. Und Nachfolger von Jesus sind in allen Lebensumständen, auch in Zeiten der Not, Verzweiflung, der Kranken, vom Sterben, durch den Heiligen Geist mit dem Gott der Hoffnung verbunden, Römer 5. Und diese Hoffnung macht uns Menschen letztlich eben zu Hoffnungsträgern für andere. Denn schwierige Lebenssituationen können Menschen verformen, es sei denn, sie lassen sich von Gott durch diese Lebenssituation formen. Ich habe ein historisches Beispiel genannt, die verfolgten Christen im Römischen Reich. Es gibt natürlich noch andere Beispiele. Zum Beispiel die afroamerikanischen Sklaven, die immer und immer wieder mit ihren Liedern gesungen haben. Geht dort gar nicht gross darauf ein. Aber die Fakten zeigen, dass der gesunde Glaube dort die Menschen widerstandsfähiger gemacht hat gegen ihr Leid und sie auch gestärkt hat. Und die Grausamkeit im Alltag von einem Leben, das so massiv gegen jede Hoffnung ritt, macht ihr Leben oder hat ihren Glauben nicht kaputt gemacht. Und sie haben gewusst, eines Tages werden alle ihre Sehnsucht gestillt und die Übeltäter zur Rechenschaft gezogen. Alles Böse wird beseitigt werden. Eines Tages, garantiert. Es ist eine Hoffnung, die keine Unterdrückung auslöschen kann. Warum nicht? Weil die Hoffnung nicht in der Gegenwart war, sondern in der Zukunft. Die Hoffnung auf das neue Jerusalem hat niemand und nichts in ihrem Leben zerstören. Sie war eine Gewissheit, weil sie Gottes Handeln gründet und nicht in unserem eigenen oder in unseren eigenen Möglichkeiten. Es ist unwahrscheinlich, dass du oder ich je von kreischenden Mengen in der Arena den Leuten vorgeworfen werden oder in die Sklaverei geraten. Ich weiss, wir haben unsere Sorgen. Aber Leute und Sklaventreiber peitschen gehört nicht dazu. Aber wenn aber die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde die Märtyrer und Sklaven durchgetragen hat, sollte nicht auch sie die Hoffnung, dann nicht auch uns, durch unsere Nöte, durch den Feuerofen, den wir auch gesehen haben, durchtragen. Und wie können wir sicher sein, dass die Zukunftshoffnung auch uns gilt? Damit schliesse ich, darf ich euch bitten, dass ihr wiederkommt. Wie können wir sicher sein, dass die Zukunftshoffnung auch uns gilt? Ich glaube, indem wir an Jesus glauben, wo sie auf sich genommen hat, was wir eigentlich verdient hätten. Und damit wir den Himmel und die Herrlichkeit bekommen, die er verdient hat. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, weil er unsere Hoffnungslosigkeit getragen hat, damit wir, du und ich, die Hoffnung haben. Und nochmal, es wäre dumm, nur für das diesseitige, also irdische, weltliche zu leben, denn du bist für die Ewigkeit gemacht und das Schönste kommt noch. Ist das so? Halleluja. Amen.